Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist André Bayer und ich begrüße Thomas Lob von Hidden Candidates. Hallo Thomas.
Hallo André, schön dabei zu sein.
Ja, das heutige Thema, die Magie des Konflikts. Ja, zum Konflikt habe ich Ihnen etwas mitgebracht, einen einfachen Haustürschlüssel. Ein Schlüssel ist aber nicht nur ein simpler Gegenstand, er hat auch eine hohe Symbolkraft. In der Geschichte war er ein mächtiges Sinnbild. Der Schlüssel ist ein Zeichen für Aufgeschlossenheit. Die Tür öffnet sich nur, wenn der Schlüssel passt. Was oder wer ist der Schlüssel zum Konflikt? Wer hat die Schlüsselrolle und wie kann er das Schloss geöffnet oder geknackt bekommen? Weshalb gibt es überhaupt Konflikte? Über diese Fragen möchten wir heute sprechen mit Herrn Dr. Reinhard Sprenger. Dr. Reinhard Sprenger ist Führungsexperte und Deutschlands meistgelesener Managementautor. Seine Bücher wurden ausnahmslos Bestseller, haben insgesamt 1,8 Millionen Mal verkauft und wurden in vielen Sprachen übersetzt. Als Berater ist er für viele DAX-Unternehmen tätig. Ich freue mich besonders auf unseren heutigen Gast online dabei. Hallo, Herr Dr. Sprenger.
Ich grüße Sie auch.
Möchten Sie sich kurz mit eigenen Worten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Das ist immer ein bisschen schwierig. ich bin Managementberater und Buchautor. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Essen und bin Vater von 4 Kindern. Das ist vielleicht, was Konflikte angeht, nicht ganz unwichtig. Also ich bin sozusagen bestellt vom Dauerkonflikt. Und lebe momentan in Winterthur in der Schweiz. Mhm. Und ansonsten bin ich noch Musiker. Ich produziere auch Musik und habe CDs rausgebracht, einfach um auch gedanklich, nicht nur gedankliche Schönheit zu erzeugen, sondern auch ästhetische Schönheit. Und ist mir schon sehr wichtig. Soll mal reichen. 67 bin ich, also ich lebe in einer Situation des Noch, wo dann die Leute fragen, sagen Sie, wie lange machen Sie denn noch? Schön ist auch die Frage, Sie sehen aber noch gut aus. Ich nicht so genau weiß, was ich darauf antworten soll.
Ja. Okay, herzlichen Dank erstmal. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Magie des Konflikts, warum ihn jeder braucht und wie er uns weiterbringt. Kann denn der Konflikt tatsächlich verzaubern, Herr Sprenger?
Ja, ich glaube wirklich, dass magisch am Konflikt ist, dass er Menschen verzaubert. Sie sind in Konflikten oft nicht mehr dieselben wie davor oder auch danach. Manche Menschen sind sogar kaum wiederzuerkennen. Ja? Zudem besitzen Konflikte einen hohen Unterhaltungswert. Wir werden von ihnen gleichzeitig angezogen und abgestoßen. Das ist ja auch magisch. Ne? Mhm. Und in konfliktlosen Situationen auf der anderen Seite herrscht ja im Grunde Stillstand. Mhm. Deshalb muss man sich sowohl privat wie auch im Unternehmen immer wieder klar machen, dass nicht der Konflikt das eigentliche Problem ist, sondern der Umgang damit. Mhm. Wenn ich mir das im Privaten vorstelle, ich glaube, ich arbeite auch im psychotherapeutischen Kontext, wenn die Menschen sagen, dass die Beziehung zu Ende ist und ich dann frage, wann wissen sie das denn, dann antworten die sehr, sehr häufig, als wir nicht mehr gestritten haben, als nur noch Schweigen zwischen uns war. Das heißt, wenn man sich nicht mehr streitet, investiert man nicht mehr in eine gemeinsame Zukunft. Und insofern glaube ich, dass es ausgesprochen wichtig ist, beispielsweise auch vielleicht den Zauber zwischen Menschen zu erhalten, indem man aktiv in Konflikte hineingeht. Mhm.
Mhm. Okay, was könnte denn die Ursache eines Konflikts eigentlich sein, beziehungsweise warum wird er denn überhaupt gebraucht, dieser Konflikt?
Ja, das sind ja im Grunde zwei Fragen. Die fundamentale Antwort darauf, was ist eigentlich die Ursache von Konflikt, ist die schlichte Tatsache, dass die Welt nicht eindeutig ist. sondern dass sie mehrdeutig ist und dass wir Menschen unterschiedlich sind. Dass wir Menschen unterschiedliche Perspektiven haben, unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Werte haben. Häufig werden ja Interessen in Werte umgegossen. Unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben und dass eine Situation, die wir durchaus faktisch nennen können, für den Einzelnen völlig andere Bedeutung hat, also sie anders deutet, als ein anderer das tut. Und diese Deutungen können ja ausgesprochen konfliktär sein. Also das ist das Grundsätzliche. Das ist so grundsätzlich, dass leicht provozierend zugespitzt die intellektuelle Kapazität der meisten Menschen davon vollständig überdehnt wird. Das kriegen die gar nicht hin, ja? Sondern die sagen, die Sache ist doch klar oder ist doch eindeutig oder sieh das doch mal objektiv oder so. Ja? Mhm. Und das dementiert ja beispielsweise die fundamentale Mehrdeutigkeit der Welt. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Ihre zweite Frage, ist, dass gerade die Ambivalenz, die Bedeutung oder die Tatsache, dass die Menschen oder dass überhaupt jede Situation mehrdeutig ist, im Grunde die Grundvoraussetzung für Bewegung ist. Ja, wir brauchen den Wandel, wir brauchen aber zweifellos auch Stabilität. Wir wollen Vertrauen, wir brauchen aber auch Kontrolle. Und die Einfühlung ist sicherlich wichtig, aber Entscheidungsfähigkeit ist eben genauso wichtig. Mhm. Und alles dieses Hin und Her, dieses Pendeln zwischen den meistens bipolaren, manchmal auch tripolaren Werten, ist im gewissen Sinne die Grundvoraussetzung für Fortschritt.
Mhm. Mhm. Und weshalb wird bei Entscheidungen oftmals über diese Alternativlosigkeit gesprochen? Gerade bei Politikern wird ja oft das Wort genutzt, es ist alternativlos. Warum ist das so?
Ja, gut, das ist ja eines der größten Angriffe auf die menschliche Intelligenz, die ich in den letzten Jahren habe erleben dürfen. Im Grunde will man das Ende der Debatte. Im Ende, in letzter Konsequenz, ist das so eine Basta-Situation. Mhm. So inszeniert man gewissermaßen Alternativlosigkeit, um sich des Widerspruchs zu entledigen, um es mal deutlich zu machen, und sich damit der Demokratie zu entledigen. Wir haben hier momentan gerade in diesen pandemischen Zeiten eine Verschiebung des Legislativen auf das Exekutive. Das Demokratische tritt ja hinter die Expertenmeinung zurück. Und viele Politiker inszenieren sich ja gleichsam ausschließlich auf den Verweis auf demokratisch nicht legitimierte Instanzen, irgendwelche Experten. Übrigens eine Mechanik, von der ich übrigens seit über 30 Jahren gut lebe. ich kann damit nichts anfangen. Ich möchte es nochmal sehr deutlich und positiv machen, anstatt alles nur blöd zu finden. So etwas wie Alternativlosigkeit gibt es gar nicht. Die Situation hat immer eine Alternative und die ist zu rechtfertigen. Und ich finde, das ist letztlich auch die Bedingung unserer Autonomie und damit unserer Würde.
Hm. Okay, und das ist auch gleich ein wichtiger Tipp für unsere Führungskräfte und Unternehmenslenker, dass immer eine Alternative da ist. Man muss nur mal schauen, wo man sie findet. Ne? Sie schreiben in Ihrem Buch, alle Kommunikation ist das Mitteilen einer Differenz. Was meinen Sie denn damit?
Naja, wenn wir hier miteinander reden, dann werden wir Interesse nur erzeugen und Haltung, wenn für den Zuhörer zwischen dem, was er bisher wusste, gewiss ist, und dem, was wir miteinander besprechen, ein kleiner Unterschied ist. Ob der klein oder groß ist, muss natürlich der Zuhörer entscheiden. Mhm. Also wenn wir etwas hier besprechen würden, was keine kognitive Dissonanz auslöst, so nennt man das im Jargon, also bei dem Zuhörer nicht den Punkt anstößt, wo er sagt, habe ich noch gar nicht so gesehen, oder oh, das ist eine interessante Perspektive. Wenn wir das nicht schaffen würden, würden die Leute unseren Podcast abschalten. Ja, und deshalb noch einmal, das haben wir von einem sehr großen Philosophen, Hans-Georg Gadamer, gelernt. Im Grunde ist alles Erkennen das Enttäuschen von Gewissheit. Man hat eine Gewissheit, man hat ein Vorurteil, das wird aus irgendeinem Grunde perspektivisch anders beleuchtet. Man wird gewissermaßen enttäuscht. Mhm. Und dieser Enttäuschung ist dann eben ein großer Vorteil. Nämlich diese Enttäuschung hat den Vorteil, man täuscht sich nicht mehr, sondern man hat gewissermaßen den Umfang seiner Welt erweitert. Und das geht eben nur über das Dialogische, über das Gespräch, über das Lauschen, über das Neugierigsein, über das den anderen Besuchen in seiner Weltkonstruktion. Und dazu muss man wirklich, ich möchte dieses Wort nochmal auseinandernehmen, neugierig sein, also gierig auf Neues sein. Anstatt zu sagen, das ist aber falsch, zu sagen, interessant, aus dieser Perspektive habe ich das bisher nicht betrachtet. Etwas, was wir ja wissen, gegenwärtig im Zeitalter der sogenannten asozialen Medien immer mehr verschüttet wird.
Herr Sprenger, wie erkenne ich denn aufziehende oder schwelende Konflikte und wie sind diese lösbar, bevor es überhaupt eskaliert?
Ich glaube nicht, dass ich sie heraufziehe. Also wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass die Welt mehrdeutig ist und dass man die Dinge auch anders immer entscheiden kann, das nennt man im Jargon Kontingenz, also etwas ist möglich, aber nicht sicher, man kann es eben auch immer anders machen, dann ist im Grunde in jeder Entscheidung immer der Konflikt schon drin. Nehmen wir mal das Beispiel der Führung. Die zentrale Aufgabe von Führung ist es, die Entscheidbarkeit nicht entscheidbarer Situationen zu sichern. Das heißt, Situationen, die zur Paralyse neigen, zum Stillstand neigen, aufzulösen. Wenn 10 Leute sagen rechts rum und 10 Leute sagen links rum, sich vor beiden zu verbeugen und zu sagen rechts rum. Und wenn die dann fragen, warum, zu sagen, weiß ich auch nicht. Und dann geht es allein. Ja? Also eine Entscheidung ist ja nur eine Entscheidung, wenn ich im Grunde nicht weiß, was ich zu entscheiden habe. Heißt aber zur Konsequenz, dass eine Führungskraft, die dieses zentrale Element von Führung ernst nimmt, immer mit Widerstand rechnen muss. Also Führung ist immer Führung im Dilemma, sonst brauche ich keine Führung. Ich brauche Führung nur, wenn die Dinge sozusagen unklar sind, mehrdeutig sind, dilemmatisch sind. Und dann brauche ich einen, der das entscheidet und das hat zur Konsequenz, dass ich mit Widerstand rechnen muss. Denn wenn ich entscheide, habe ich ja immer jene zum Gegner, die aus dem Status quo beziehungsweise auch aus der Paralyse ihren Vorteil ziehen. Und deshalb muss man mal sehr deutlich zu machen, wenn eine Führungskraft keinen Widerstand erfährt, macht sie im Grunde ihren Job nicht. Mhm.
Oder es läuft alles toto. Ne, das würde ich auch daraus nehmen. Aber wo ist das so, ne? Ja. Wo alles voll läuft, oder?
Ja, also ich kann das, ich meine, wenn Sie Ihre Produkte nicht verkaufen müssen, sondern verteilen können, dann ist das alles ganz nett. Aber ja. Im Grunde sind ja, es ist sehr, sehr wichtig, sich klarzumachen, dass Führungskräfte eigentlich auch die ganze Unternehmenskultur, was immer das sein mag, dadurch impulsieren, dass sie in Konflikten sich so oder anders verhalten. Das ist der zentrale Punkt. Und aus dem Grunde glaube ich, dass es ausgesprochen wichtig ist, dass Führungskräfte eben etwas entwickeln, was möglicherweise die Führungskompetenz der Zukunft überhaupt sein wird, nämlich Konfliktfähigkeit. Das heißt, die Ambiguität, die Mehrdeutigkeit der Welt zu sehen und dennoch entscheiden zu können.
Die Welt ist ja auch darauf aus, oder die Menschen, dass man irgendwo in Harmonie lebt. Und harmonisch finden es ja alle toll. Und Konflikte, na ja, sage ich jetzt mal einfach. Und da räumen Sie ja so ein bisschen anders auf mit den Konflikten. Welche Empfehlung haben Sie denn, Herr Sprenger, wenn wir über den Ablauf, das Setting eines Konfliktsgesprächs erstmal jetzt so erstellen würden?
Naja, also zunächst einmal bin ich nicht einverstanden, dass Harmonie etwas ist, was anzustreben ist. Ich spreche nicht von unnötigen Konflikten, also den kleinen Nörgeleien, so, lassen wir mal beiseite. Aber ja. Ich glaube, dass Unternehmen gerade Das ist sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen multirationale Veranstaltungen sind. Da gibt es unterschiedliche Logiken. Die Personalarbeiter eine andere als der Vertrieb anders als Controlling, Controlling anders als Marketing. Das sind strukturelle Konflikte, die notwendigerweise erhalten bleiben müssen, wenn ein Unternehmen überlebensfähig sein will. Das heißt, im Grunde ist ein Unternehmen organisierter Konflikt. Mhm. Und alles, und ich muss als Führungskraft diesen Konflikt immer wieder neu beleben. Das heißt, ich muss die Leute immer wieder in Opposition zueinander bringen. Wenn einer sich hinlegt und nicht mehr kämpft für seine Logik, für seine Rationalität, dann ist im Grunde das Unternehmen an dieser Stelle massiv geschwächt. Mhm. Ja, es darf deshalb, und das ist sehr, sehr wichtig, es darf deshalb im Unternehmen keine Rationalität dominieren, sondern sie müssen immer in der Balance sein. Und Führung muss im Grunde nichts anderes tun, als diese Balancen immer wieder herzustellen. Jene zu ermutigen, die sich vielleicht mal kurzzeitig haben entmutigen lassen, auch jene vielleicht zu dämpfen, die ein bisschen zu dominant sind. Und ich glaube, das ist eines der sehr zentralen Punkte, dass nicht Harmonie anzustreben ist, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen davon ausgehen und sollen davon ausgehen, dass ein Unternehmen im Grunde Konfliktgemeinschaften sind und dass Führungskräfte einen Störungsauftrag haben, Störungsauftrag in dem Sinne, immer wieder neue Balancen herzustellen und jetzt kommt es bis auf Weiteres. Das macht man aber natürlich nur, wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass man eine gemeinsame Zukunft wirklich will. Wenn man sich von der Idee der gemeinsamen Zukunft verabschiedet hat, sieht das Verhalten, beziehungsweise überhaupt gar keine gemeinsame Zukunft sich vorstellt, sieht das Verhalten im Konflikt dermaßen destruktiv aus, dass es besser ist, Anwesenheitsverhinderung zu organisieren.
Okay. Ja. Ist es denn mehr entscheidend, wie der Umgang mit den betreffenden Personen während des Konflikts ist? Das heißt, vielleicht mehr Wertschätzung? Oder wie soll die Führungskraft damit
mit dem Wort Wertschätzung kann ich nichts anfangen, okay. Weil ich sehr häufig erlebe, dass da Leute Wertschätzung einklagen und ich sehe überhaupt gar keinen Wert, der wertzuschätzen wäre. Ja, also meistens ist da ja eine gegenleistungslose Wertschätzung erwartet und damit kann ich nichts anfangen. Ich spreche nicht von Takt, ich spreche nicht von Höflichkeit, ich spreche nicht von Respekt und so, das ist ein völlig anderes Thema. Aber Wertschätzung, dafür muss man kämpfen. Ja, für Wertschätzung, da muss man eine Gegenleistung bringen. Von mir kriegen Sie nur die Wertschätzung, wenn Sie eine Gegenleistung bringen, sonst kriegen Sie die nicht. Mhm. Also noch einmal, damit das sehr klar ist, das hat nicht mit Höflichkeit und mit Takt und Diplomatie zu tun. Ja? Mhm. Also, ich würde das Wort Wertschätzung gerne zur Seite schieben und möchte nochmal auf den Gedanken von gerade eben kommen, dass ich nochmal deutlich machen, sage, das Eigentliche ist, wir müssen das für uns nicht mögen müssen, sondern dass ich den anderen für eine gemeinsame Zukunft brauche und dass ich möchte, dass der für seine Perspektiven, seine Werte mit Blick auf die gemeinsame Zukunft kämpft. Und dadurch ich das Unternehmen vitalisiere, weil ich eins weiß, Einigkeit macht starr. Und ich muss unbedingt dafür sorgen, dass wir in diesem Konflikt dafür sorgen, dass wir anschließend wieder miteinander koppeln, bis zum nächsten Konflikt, wo wir wieder neue Balancen herstellen müssen.
Mhm. Würden Sie das denn bevorzugen, wenn wir interdisziplinär denken, beziehungsweise auch Führungskräfte, die interdisziplinär unterwegs sind, hereinholen?
Also ich habe mich immer selbst als Generaldilettant erlebt. Ich kann es ziemlich viel. Ob ich das so vertieft kann, das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, je hierarchisch höher eine Führungskraft ist, desto mehr muss er diese verschiedenen Disziplinen, Expertisen moderieren, das heißt zusammenführen. Er muss diese Expertisen gar nicht selbst haben, sondern das ist, glaube ich, sogar ausgesprochen problematisch, wenn er selbst aus der Abteilung aufgestiegener Sachbearbeiter ist und deshalb nur einen kennt, der die Sache besonders gut kann. Also ich glaube, ich muss als Führungskraft in der Lage sein, diese verschiedenen Perspektiven ins Gespräch zu bringen, zu moderieren. Natürlich, wenn Sie es ganz, ganz sprachtaktisch haben wollen, dafür sorgen, dass ein wirklicher Dialog stattfindet. Ein wirklicher Dialog findet statt, wenn das Ergebnis vorher nicht feststeht, wenn möglichst abwertungsfrei gesprochen wird und wenn möglichst nicht machttaktisch entschieden wird. Dann ist so etwas wie ein Dialog möglich. Das ist Hochsalatistik, das ist nicht leicht. Mhm.
Ja, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder, ne? Sage ich immer. Ja. Warum fällt es denn vielen Führungskräften so schwer, Konflikte nachhaltig zu lösen denn?
Naja, ganz einfach, weil sich Konflikte gar nicht lösen lassen. Mhm. Der für mich wichtigste Aspekt ist deutlich zu machen, dass ich mich von der Idee der Konfliktlösung vollständig verabschiede und dann sage, der Konflikt selbst ist die Lösung. Das heißt, ich muss die Lösung des Konflikts eintauschen gegen den Konflikt als Lösung. Und ich muss gewissermaßen im Unternehmen als Konsens herstellen, dass der Konflikt erstens normal ist und zweitens positiv ist. Und wenn ich das verstanden habe, dass Konflikte die Regel sind und die Harmonie gar nicht anzustreben ist, dann kann ich mich auch von der Idee des Lösens verabschieden und einfach nur sagen, wir müssen ihn immer wieder neu moderieren. Wobei in dem Augenblick, wo wir beispielsweise einen Kompromiss gefunden haben, dann lösen sich ja meine Interessen, meine Werte, meine Sichtweisen nicht auf. Sie werden nur gewissermaßen in dieser Situation, im Unternehmen, auf kurze Zeit befriedet, mit anderen abgeglichen und werden bei der nächsten Situation auch wieder Vorlage kommen. Aus dem Grunde noch einmal sehr deutlich, ich halte überhaupt nichts von der Idee der Konfliktlösung, sondern umgekehrt, der Konflikt selbst ist die Lösung. Hm. Okay. Zum Beispiel, also um es mal sehr praktisch zu machen, ich meine, denken Sie mal, jetzt ist das von der Pandemie ein bisschen abgelöst worden. Aber noch viele Jahre war das Thema Innovation in vielen Unternehmen das Kernthema überhaupt. Innovation kriegen Sie doch nie hin ohne Konflikt. Ja, also in dem Augenblick, wo Sie etwas innovieren wollen, etwas neu machen wollen, werten Sie das Alte ab. Und das ist ja etwas, was ausgesprochen konfliktär ist. Sie haben ganze Abteilungen, ganze Unternehmensteile haben Sie gegen sich, wenn Sie etwas mal ändern wollen. Und das ist doch etwas, was ein Unternehmen vitalisiert. Und deshalb sind so Aufrufe zur Geschlossenheit im Grunde Aufrufe zur Friedhofsruhe.
Mhm. Das ist interessant. Sie sind ja schon viele Jahre gerade als Berater bei den DAX-Unternehmen unterwegs. Gibt es einen Unterschied von Konfliktlösungen bei DAX-Unternehmen und Familienunternehmen?
Oh, oder überhaupt über Konflikte? Ja, aber das können wir in diesem Podcast nicht besprechen hier. Die große Problematik in Familienunternehmen ist bleiben wir mal im Vordergrund, die sogenannte Unendlichkeit des Spiels. Man kann gewissermaßen nicht sterben. Das stimmt natürlich nicht. Selbstverständlich kann man sich von seiner Familie verabschieden, aber das machen die meisten nicht. Also die Familie hat eine Backe. Ja, das ist im Ruhrgebietsdeutsch sehr deutlich klar zu machen. Also diese Unendlichkeit des Spiels ist die Illusion des Nicht-Sterben-Könnens, die Illusion des Nicht-Sterben-Könnens, führt häufig zu verhärteten, kalten Konflikten, die zum Teil über Jahrzehnte latent vorhanden sind. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, dass die Währung in Familienunternehmen häufig nicht Leistung, Fähigkeit, Talent ist, sondern Liebe. Und das ist die Liebe zu Familienstämmen, das ist die Liebe zu einzelnen Personen, das ist vor allen Dingen aber auch die Liebe, wie man heute auf Neudeutsch sagt, zum Narrativ, also zur großen Erzählung. Ja? Weil wir damals die und die Entscheidung getroffen haben, der Urgroßvater, deshalb sind wir so erfolgreich. Mhm. Mit diesen doch zum Teil sehr naiven Kausalitätsunterstellungen wird hier da gearbeitet, was letztlich zur Konsequenz hat, dass man am Althergebrachten festhält. Mhm. Ja? Und ich glaube, es ist eben ausgesprochen wichtig, das Althergebrachte, das immer wieder in Frage zu stellen. Ich glaube, dass der deutsche Innovationsmotor insbesondere in dem Umsetzen massiv stottert. Wir sind relativ gut im Entwickeln, im Finden, im Umsetzen. Das tun wir uns furchtbar schwer. Und ich glaube, da ist unser allgemeiner Wohlstand massiv bedroht.
Welche Rolle spielt denn die Haltung im Konflikt, gerade bei Führungskräften?
Mit Haltung meinen Sie Wertorientierung oder was meinen Sie mit Haltung?
Wie gehe ich überhaupt damit um? Wie gehe ich mit, wenn Sie gerade gesagt haben, gehe ich nach rechts oder nach links? Welche Haltung brauche ich überhaupt als Führungskraft oder wie wichtig ist sie, damit ich das durchsetzen kann?
Ich fürchte, da muss ich wieder an den Anfang unseres Sprechs zurückkommen. Die Haltung, die ich habe, ist, dass ich als Führungskraft ein Widerspruchskünstler bin. Das heißt, ich verbeuge mich vor beiden Seiten einer Ambivalenz, vor beiden Seiten des Weges, den wir gehen können und entscheide dann dennoch aus Gründen, die mit meinen Werten, mit meinen Interessen, mit Wahrscheinlichkeiten, mit Hypothesen zu tun haben. Und diese Haltung bedeutet nicht notwendigerweise eine Abwertung des anderen, sondern nur eine situative Bevorzugung irgendeines Aspektes, der möglicherweise dann übermorgen anders sein könnte. Mhm. Diese Haltung, diese grundsätzliche Haltung wäre beispielsweise, würde sich zum Beispiel konkret äußern, dass ich niemals eine Person kritisieren würde, sondern immer nur ein bestimmtes Verhalten ansprechen würde, also ein bestimmtes Problem, dass ich beispielsweise bin ich mindestens wenig Neigung habe zu beschuldigen, sondern etwas ändern zu wollen, also die Dinge zu klären, in Bewegung zu bringen, wofür nur im Grunde Stillstand und Schmerz war. Das wäre gewissermaßen die Haltung. Oder anders, du kannst also noch deutlicher formulieren, die eigentliche Haltung, die ich brauche, ist eben die Nichthaltung. Ja, dass ich grundsätzlich offen bin für die Multiperspektivität der Welt. Jetzt also für mich ist das, damit das nochmal klar wird, für mich ist Freiheit keine Position, sondern eine Bewegung. Die Bereitschaft und die Fähigkeit, die Dinge von mehreren Perspektiven zu sehen und dennoch zu entscheiden, vor dem Hintergrund, dass ich anerkenne, dass die verschiedenen Perspektiven, die Welt zu sehen, gleich / gültig sind. Sie sind gleichgültig. Sie sind aber nicht egal. Weil wenn die Dinge gleichgültig sind, dann muss ich sie entscheiden. Und das ist die Verantwortung, die ich habe als Führungskraft.
Wenn jetzt Führungskräfte zuhören und sagen, ja, das sind gute Ansätze, die Sie da jetzt liefern, auch mit Ihrem Buch, ich kann anders mit den Konflikten vielleicht umgehen, wo kann ich denn überhaupt sowas lernen? Wird das an den Universitäten, Hochschulen eigentlich gelehrt, mit einem Konflikt umzugehen? Wie sind Ihre Erfahrungen da?
Also, das ist vielleicht eines der größten Probleme, die wir überhaupt haben. Also in der Mehrheit sind die meisten Berufseinsteiger auf diese Multiperspektivität schlecht vorbereitet. Wobei sich manche Ausbildungswege eher dem Thema Mehrdeutigkeit nähern, als etwa zum Beispiel die Naturwissenschaften. Ne? Mhm. Also, können Sie ja aktuell machen. Wenig Virologen sind in der gegenwärtigen Situation bereit anzuerkennen, dass Wissenschaft immer wieder stolpert. Ja? Mhm. Weithin gilt, dass es keinen Wert gibt, wie sympathisch er auch immer sein mag, der nicht ohne einen akzeptablen, wichtigen Gegenwert auskommt. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und diese Situation bringt uns eben in die Verantwortung. Wir müssen die Dinge entscheiden. Und diese Entscheidung ist häufig nur eine Nuance hin zu der einen oder zu der anderen Seite. Und sie ist von uns selbst zu treffen. Also noch einmal, da dürfen wir uns nicht hinter einer inszenierten Alternativlosigkeit verstecken, die sich häufig unter dem Deckmantel der Wissenschaft verbirgt. Gegenwärtig lernt man das nicht.
Ihr Buch ist ja vor Corona fertig geworden. Ich denke, sonst wäre noch mal ein Drittel noch dazugeschrieben worden, ne?
ganz also eines der spannendsten Aspekte ist ja die Tatsache der unterschiedlichen Logiken, die wir im Unternehmen haben, die ich gerade schon angesprochen habe. Also beispielsweise, es gibt ja, selbst bei mir im Freundeskreis gibt es so Lockdown-Fanatiker. Ja, also die sind völlig blind. Ja, die sind etwa auf der ähnlichen Stufe wie diese Conspiracy-Leute, also wie nennt man die auf Deutsch? die Leute, die irgendwelche glauben, dass im Hintergrund irgendwelche großen Kräfte, dunkle Kräfte wandeln, die dann sagen, man muss doch der Wissenschaft vertrauen, den Virologen. Und ich dann sage, hey, die Virologen haben eine Sicht der Welt. Es gibt noch ganz viele andere Wissenschaften, die auch etwas zu dem Thema zu sagen haben und die vielleicht in einem höheren Maße als Virologen in der Lage sind, die Spät- und Nebenfolgen dessen, was momentan stattfindet, insbesondere auch für die jüngere Generation zu kalkulieren. Und bitte verwechsel nicht die Logik innerhalb der Wissenschaften und zwischen den Wissenschaften mit der Logik des politischen Systems. Ja, das politische System muss diese verschiedenen Logiken, Rationalitäten, muss sie balancieren, was sie leider häufig nicht tut. So, das tut sie insbesondere aus wahltaktischen Gründen, macht sie das nicht, sondern vertraut einer dominanten Logik. Wenn das sozusagen das mein Unternehmen wäre, würde ich als Führungskraft eine Katastrophe sein, so wie das momentan passiert.
Mhm.
Ja, ich hoffe, dass mir das klar wird, dass also in dem Augenblick, wo ich eine dominante Logik so absolut setze, wie das gegenwärtig getan wird, bin ich nicht auf der Höhe der Komplexität, die zu bewältigen nicht bezahlt werde.
Ja, und sicherlich, dafür muss man ja kein Wirtschaftsweise sein, wird natürlich die Wirtschaft nicht darunter leiden in der nächsten Zeit. Und man spricht ja auch momentan auch gar nicht, sage ich jetzt mal, über die Entlassungswellen und so weiter. Und da wird sicherlich in der nächsten Zeit einige Führungskräfte, einige Mitarbeiter freigestellt werden. Was mich besonders interessiert, Herr Springer, ist, wie sehen Sie denn die Einstellung, Platzierung von Führungskräften 50 plus? Ist ja immer so ein tolles Thema. Warum werden die Silver Ager nicht so stark bevorzugt, gerade in Führungspositionen, also wenn es an Neueinstellungen geht?
Also dafür gibt es ja handfeste Gründe. Viele dieser Leute sind einfach zu teuer. Ja, ganz einfach. Das wäre der einzige Grund, den ich vorrangig akzeptieren würde. Ansonsten habe ich keine Rationalität dafür, weil das müssen Sie sich ja mittlerweile rumgesprochen haben, dass die Leistungsfähigkeit innerhalb einer Alterskohorte weit gespreizter ist als zwischen den Alterskohorten. Das heißt, um es mal deutlich zu sagen, zwischen zwei 55-Jährigen kann es weit massivere Leistungsunterschiede geben als zwischen einem 25-Jährigen und einem 55-Jährigen. Also das ist ja einigermaßen plausibel mittlerweile. Der zweite Aspekt, der dann eine Rolle spielen könnte, ist, dass unsere Leistungsfähigkeit möglicherweise anders gelagert ist. Also die einen haben vielleicht ein Erfahrungswissen, das auch gelassener macht, das in einem höheren Maße priorisiert, und die anderen haben vielleicht eine Energie, die das Alter so nicht mitbringt, aber eine gute Mischung scheint mir wie bei einem guten Aktienkorb keine schlechte Lösung zu sein. Ja? Also ein massives Abwählen der 50-Plus-Generation halte ich für anthropologisch naiv. Als Bergsteiger würde ich auch sagen, also ich würde eher auf die 25-Jährigen verzichten, weil die sind eher häufig ausgesprochen, ich sage mal vorsichtig, zu risikoreich und zu risikofreudig, als dass sie das mal mit langfristigen Wirkungen verantworten könnte.
Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch von einem neuen Führungsmodell für digitale Zeiten. Sie nennen das beidhändig oder auch Ambidextrie. Da habe ich mich natürlich gefragt, handeln denn Führungskräfte heute einarmig oder einarmiger Bandit in Anführungszeichen?
Naja, also wie erleben Sie die Unternehmen? Die allermeisten Unternehmen haben auf der Showseite Morale, Werte, Agilität und das ganze Zeug, das ja keine Socke glaubt. Ja, das ist das eine. Die allermeisten Unternehmen, wenn man die innere Verfasstheit anguckt, die allermeisten, es gibt wichtige Ausnahmen, auf die können wir auch noch sprechen, aber die allermeisten sind nach wie vor dieser alten Maschinenlogik verhaftet. Ja, da geht es darum, dass die Rädchen ineinander greifen müssen, dass es eine verabsolutierte Hierarchie gibt, dass wir uns an Finanzwerten orientieren und rechts und links gar nichts mehr existiert. Und diese alte Maschinenlogik lässt ein Andersmachen im Grunde gar nicht zu. Die große Problematik, das berühmte Innovationsdilemma, dass wir ja kurz auch mittlerweile hoch und runter gebetet haben, weiß ja, dass man an diese alte Maschinenlogik sozusagen ein innovatives Denken, Handeln einer innovative Abteilung gar nicht ankoppeln kann. Dass die wird von der Organisation aufgesogen. Und aus dem Grunde, glaube ich, muss man überlegen, wie man es schafft, das alte Betriebssystem weiterlaufen zu lassen, weil es natürlich einfach noch profitabel genug ist, gleichzeitig aber ein neues Betriebssystem aufzubauen, das möglicherweise zukunftsfähiger ist als das alte. Und das ist ein Widerspruch und eine Spreizung, ein Spagat, den viele Unternehmen erstmal nicht mögen und die der Maschinenlogik widerspricht und auch den alten Ordnungsmustern widerspricht. Haben sie eben die Sache nicht im Griff. Und dann allein die Idee der Unternehmenskultur ist ja letztlich eine konsensuelle Idee. Und die ist ja mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens tödlich.
Ja, interessant, Herr Sprenger. Gibt es denn bald ein neues Buchprojekt neben Konflikte?
So ein Mensch wie ich schreibt immer. Aber für das Management, denke ich, habe ich die Dinge gesagt, die zu sagen sind. Und ich suche nicht nach einem neuen Management-Thema. Nein, das tue ich nicht. Ich werde weiterschreiben auf Wunsch meines ältesten Sohnes und einiger anderer Menschen, werde ich wahrscheinlich ein Erziehungsbuch schreiben.
Okay. Um Führungskräfte zu erziehen, könnte sein.
Damit haben Sie schon auf eine wunderbare Paradoxie hingewiesen, nämlich, dass ich Eltern erziehen will, sie zu erziehen, wie man Kinder erzieht.
Okay.
Das vor dem Hintergrund, dass einer meiner Fundamentalaussagen seit der 80er Jahre war, wir haben im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag, wir haben keinen Therapievertrag, sondern wir haben einen Kooperationsvertrag zwischen Erwachsenen, der auf dem Ausgleich von Geben und Nehmen basiert. Sonst ist da nichts zu sagen. Umso mehr können Sie mich gerne auf meine eigene Widersprüchlichkeit festnageln, die heißt, wieso gehen Sie denn jetzt in den Erziehungsauftrag? Na klar, weil es diese Seite bei Kindern eben auch gibt.
Und ich glaube, die ist ganz wichtig, gerade bei Kindern anzufangen.
Also das, was ich ja in diesen Coaching-Situationen oft erlebt habe, ist, dass irgendwelche Vorstände mit irgendwelchen EBIT-Situationen oder keine Aufsichtsratproblemen kamen und nach einer Stunde ging es nur noch um die eigenen Kinder. Ja, so, also das war nur noch um die Tochter und der Sohn und so weiter. Also das sind dann doch tatsächlich die Themen, die den Leuten zum Teil auf den Nägeln brennen. Also das ist nicht grundsätzlich so, aber doch sehr, sehr, sehr häufig. Das ganze Business-Zeug haben die meisten einigermaßen im Griff. Aber die eigene Familie zu managen, oje, oje. Ja. Und als Vater von 4 Kindern weiß ich, wovon ich rede.
Das war ein tolles Gespräch, Herr Sprenger. Vielen Dank als Führungskraft, Berater und Familienmanager. Ich fand, es ist ein ganz wertvolles Buch, das erklärt, warum Konflikte wichtig sind. Sie erhalten von uns in den nächsten Tagen noch ein Paket, und zwar unseren Hidden Candidates Kaffeebecher, und darauf steht, du bist wertvoll.
Das wusste ich auch schon so. Vielen Dank.
Aber nochmal als Bestätigung. Ja, ja. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos zum Buch und Dr. Reinhard Sprenger bald auf Blog hiddencandidates.com. Bis dahin alles Gute und danke nochmal fürs Gespräch. Tschüss, Herr Sprenger.
Sehr gerne.
Tschüss, Thomas.
Tschüss an alle.